wir hatten noch so einen Spezialisten hier in Erfurt, der hat die Staatssicherheit trainiert, der hieß Alberto, das war ein Kubaner. Und der hatte dann einen Motorradunfall. Und dann haben die gesagt, hier, der Levitong, der muss uns trainieren. Und dann haben die Bullen gesagt, nee, der gehört uns, den kriegt ihr nicht, dann kriegt das hin und her.
Ein kubanischer Kampfsportler bildet in Erfurt die Staatssicherheit aus. Er verunglückt mit dem Motorrad, verliert ein Bein und muss zurück nach Kuba. Wer soll einspringen?
Ich habe damals in der Thüringhalle eine Kraftsportgruppe geleitet. Ich habe dann mit dem Kraftsport von heute auf morgen Schluss gemacht und habe dann quasi mich nur noch dieser Sache gewidmet.
Dieser Sache, wenn du jetzt von dem Kampfsport sprichst, da leuchten deine Augen. Das war so ein Erweckungsmoment. Ich sehe jetzt noch deine Begeisterung.
Ja, es ist so, weil ich habe ja früher auch Judo und so gemacht, aber das war nicht das, was ich so wollte, innerlich jetzt. Ja, aber und das war eine einzigartige Sache. Ich wusste, ich war der einzige Schüler von ihm und Besseres konnte mir eigentlich nicht passieren.
Ein Erfurter Kraftsportler findet seinen vietnamesischen Meister und wird Kampfsportler. Die Geschichte eines Mannes, der das Eisen in die Ecke geschmissen hat und Buddhist wurde. Naja, kein hundertprozentiger. Klingt trotzdem gut, oder? Hier die ganze Geschichte.
Wir sitzen hier am wohl speziellsten Ort in Erfurt, nämlich an der Lache. Da gibt es hervorragende Suppen, es gibt vietnamesisches Essen, wahrscheinlich das Beste in der Stadt, nehme ich an. Und einer, der seit Jahrzehnten vietnamesisches Essen isst und auch ein gutes Verhältnis zur vietnamesischen Gemeinschaft hat, ist Detlef Morowitz, mit dem spreche ich jetzt. Hallo Detlef.
Hallo.
Wie lange isst du schon vietnamesisches Essen?
20, 30 Jahre vielleicht.
Hast du dich ein bisschen verliebt?
Nicht nur ein bisschen, also das ist mein Ding, sag ich mal.
Das ist ja nicht nur gesund, das ist ja lecker, das ist eigentlich alles. Total unterschätzte Küche, oder?
Komplett unterschätzt, weil die Zubereitungsart, zum Beispiel Nudelsuppe, was in vietnamesisch Pho heißt, wird ja so hergestellt, dass die ganzen Zutaten sich erst in der Schüssel kennenlernen. Also es wird alles einzeln gekocht, die Brühe, das Fleisch, alles, Gemüse, Nudeln. Und das trifft sich alles erst in dem Moment in der Schüssel. Und dann wird es dem Gast gegeben.
Du kommst ja nicht nur hierher, weil das Essen lecker ist, sondern weil du wahrscheinlich auch eine Verbindung zur vietnamesischen Gemeinschaft oder Community hast, oder? Das ist ja auch schon auch fast eine Liebe, oder?
Ja, also meine Gemeinschaft ist seit 1986, dass ich das kennengelernt habe, diese ganze Kultur. Damals noch in der Berliner Straße war so ein Wohnheim. Und die hatten dort auch so eine kleine Suppenküche. Und zwar hatten die so unten im Parterre eine Dreiraumwohnung, wo quasi das Wohnzimmer der Gastraum war. Und die zwei Leutchen, es war ein Geschwisterpaar, die haben hinten in den kleinen Zimmern gelebt. Und die Küche war halt die Küche. Und dann haben die dort gekocht.
War so ein bisschen halb illegal?
Halb illegal weiß ich nicht. Also, weil es ging ja sowieso nur Einheimische dorthin. Also ich kann sagen, ich war fast der einzigste Europäer, sag ich mal, oder ein Rundauge, wie sie damals so gesagt haben.
Ach, du warst ein Rundauge?
Ja, der dort unter den ganzen Schlitzaugen, wie sie sich selber auch benannt haben, das ist kein Schimpfwort. Die sagen, du musst viel mehr Reis essen, dann kriegst du auch solche Augen wie wir. Durch diese Verbindung ist das eben gekommen, dass ich so, und bin eben dabei geblieben.
Wie hat es dich dahin verschlagen, wenn du sagst, du warst ja der Einzige?
Ja, ich habe durch den Sport habe ich einen Menschen kennengelernt, einen Vietnamesen, der eigentlich hier bei Paul Schäfer arbeiten sollte und sollte das ganze Know-how kennenlernen von der Pike an.
Paul Schäfer war eine Schuhfabrik?
Schuhfabrik in Erfurt, eine große, ja. Und da sollte quasi alles kennenlernen und dieses Know-how nach Vietnam zurückbringen. Dann ist es so passiert, dass er die Polizei damals trainiert hat, beziehungsweise die Kriminalpolizei vorwiegend und die Militärstaatsanwälte.
Was trainiert?
Karate hat er unterrichtet.
Also Kampfsport war für die vietnamesische Community richtig noch wichtig zur Selbstverteidigung?
Ja, nicht nur das, das ist auch ihre Lebensphilosophie. Also hier, das ist der Unterschied zwischen Europa und Asien. In Asien wird das halt noch als Bewegungstherapie und hier geht es nicht ums Kämpfen oder um jemanden im Ring zu schlagen. Hier geht es einfach um die ganze Geschichte des Kampfsportes. Also man kann auch niemals in Asien einen Schwarzgurt innerhalb von 2 Jahren, wie das hier möglich ist, machen. Da muss man mindestens 10 Jahre Training haben.
Nochmal zu der Geschichte, wie du den vietnamesischen Kampfsportler kennengelernt hast. Du selbst warst Kampfsportler. Kampfsport gemacht. Gab es zu DDR-Zeiten bei einer Kampfsportgruppe Dynamo? Hast du trainiert oder was hast du da gemacht?
Nein, es gab zu DDR-Zeiten gab es Kampfsport. Allerdings nur Boxen, Judo und Ringen. Und das war's. Bei der Polizei und bei den bewaffneten Organen, sage ich mal grob, wurde dann noch Jiu-Jitsu unterrichtet. Aber die Zivilbevölkerung durfte sowas nicht machen. Das war untersagt. Also die durften nur Boxen, Ringen oder Judo machen. Und ich habe damals in der Thüringenhalle eine Kraftsportgruppe geleitet. Und da ich
Kraftsport, nicht Kampfsport, Kraftsport.
Kraftsport habe ich.
Heute würde man sagen
Bodybuilding oder früher hieß es sogar noch Körperkulturistik. Und wir waren dem Gewichtheberverband unterstellt. Weil wir als Kraftsportler eine Spezie waren, die eigentlich nicht so gewollt war.
Warum nicht?
Ja, diese Darstellung des Körpers und das alles, das hat den Leuten nicht so gut gefallen. Deswegen wurden dann verschiedene Disziplinen, auch ein Kraft-3-Kampf, 5-Kampf und so weiter, wo diese Darstellung des Körpers, wie es im Bodybuilding ist, ja vorwiegend nur, da wird ja keine Leistung produziert, sondern nur eine Körpersymmetrie.
Also die Typen, die sich vollpumpen, sind oftmals nicht die stärksten. Die könnten so ein kleiner vietnamesischer Kampfsportler könnte so einen großen Kerl umhauen.
Unter Umständen, aber das hat nicht nur mit Kampfsport hat nichts mit Kraft zu tun, das hat nur mit Technik und Bewegung zu tun.
Zurück zum Kraftsport, wie es zu DDR-Zeiten hieß, du hast Kraftsport gemacht und wie bist du dann zu dem Kampfsportler gekommen?
Ja, das war so, dass bei einer Versammlung ich gefragt wurde, dass, ob ich jemanden bei mir trainieren lassen würde, der jetzt die Leute trainiert und der möchte gerne ein bisschen Kraftsport machen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, schickt ihn mal her, ich mache einen Trainingsplan. Und dann hat sich das halt so entwickelt nach einem Vierteljahr, dass er mich gefragt hat, ob ich das erlernen würde wollen. Und dann haben wir angefangen, damals bei ihm zu Hause, also heimlich quasi zu trainieren.
Weil es zu DDR-Zeiten eigentlich nicht so richtig erlaubt war, habt ihr in Privatwohnung, hast du Kampfsport gemacht?
Jawohl, das hat nur bei ihm zu Hause stattgefunden. Und dann fing es eben auch an, dass ich eben quasi jeden Tag, auch Feiertag und so, bei ihm war und ich das Eisen quasi in die Ecke geschmissen habe. Ich habe dann ganz...
Das Eisen heißt die Hanteln oder was?
Ja, ich habe dann mit dem Kraftsport von heute auf morgen Schluss gemacht und habe dann quasi mich nur noch dieser Sache gewidmet.
Dieser Sache, wenn du jetzt von dem Kampfsport sprichst, dann leuchten deine Augen. Das war so ein Erweckungsmoment, weil ich sehe jetzt noch deine Begeisterung.
Ja, es ist so, weil... Ich habe ja früher auch Judo und so gemacht, aber das war nicht das, was ich so wollte, innerlich jetzt. Ja, aber und das war eine einzigartige Sache. Ich wusste, ich war der einzige Schüler von ihm und Besseres konnte mir eigentlich nicht passieren.
Das heißt, es war asiatische Kampfkunst. Gibt es einen Namen nochmal genau dafür? Ist das speziell vietnamesisch, oder?
Ja, das ist speziell vietnamesisch. Also das ist bei ihm ein Familienstil. Der nennt sich Kabuto. Da ist nicht nur jetzt der Körper mit. Da gibt es auch Langbo, Kurzbo und Schwert als Waffe, die dort mit gelehrt wird. Und er hat das quasi von seinem Großvater gelernt, von Kindheit an. Und deswegen war das auch dieser Umstand beim ersten Training, wo wir hatten... Da haben wir dann vor seinem Altar da gesessen, in dem leeren Trainingsraum, sage ich mal. Und da hat er gesagt, ich muss erst mal meinen Großvater fragen, ob ich dich trainieren darf.
Im Jenseits?
Nee, der hat noch gelebt. Ich habe den selber noch kennengelernt. 1992 war ich ja in Vietnam, wo ich meinen ersten Meistergurt gemacht habe.
Moment, du warst 1992 warst du das erste Mal in Vietnam?
Ja, 1992, das erste Mal.
Aber die Erstausbildung, der Erstkontakt, das war in den 80ern, also noch zu tiefsten DDR-Zeiten.
Wir haben uns quasi 1986 kennengelernt, im Herbst. Und angefangen mit dem Training haben wir 87 früher. Und seitdem bin ich da dabei.
Du beherrschst jetzt noch diese Technik. Das heißt, du bist jetzt fast 9, ich kann es gar nicht glauben, du bist fast 70. Ja. Aber du könntest jetzt noch loslegen. Trainierst du noch?
Ich trainiere noch. Derzeit trainiere ich eine Gruppe in Sömmerdal. Lok Sömmerdal, die nennt sich Fight Club Lok Sömmerdal. Und da habe ich seit einem halben Jahr wieder Kontakt damit. Vorher habe ich 20 Jahre bei Kontaktsportclub trainiert. Bei Christian Schweblein war ich Trainer gewesen. Und dann gab es verschiedene Umstände, dass ich dort weg bin. Und dann habe ich erst mal ein Jahr nichts gemacht. haben mich zwar ein paar Leute angesprochen, Mensch, willst du nicht wieder? Und ich habe gedacht, erstmal Ruhe und mal setzen lassen und der Ganze. Das hat mich alles so ein bisschen genervt, muss ich sagen, mit dem Schweblein. Und deswegen musste ich da erstmal einen Abstand gewinnen. Und da konnte ich nicht gleich was Neues. Und jetzt hat sich auch wieder so ergeben durch den Sport. Hat mich einer angesprochen, du, wir machen ein Newcomer-Turnier, möchtest du nicht als Kampfrichter und so. Wir brauchen noch Kampfrichter. Ich sage, gut, da komme ich. Und dann habe ich mich mit diesem Chef von dem Verband, wo die unterstellt sind, unterhalten. Das ist ein Türke, Name weiß ich jetzt nicht mehr. Und er hat dann über den Chef von Sommer da mich fragen lassen, ob ich noch überhaupt trainiere, ob ich was machen würde und wenn ja, ob ich bei ihm das machen würde. Und da habe ich gesagt, ja, und seitdem bin ich dabei, jetzt schon wieder ein halbes Jahr.
Ja. Springen wir mal zurück ins Jahr 1986, tiefste DDR-Zeiten, Kampfsport war nicht erwünscht oder verboten, also diese asiatische Technik, du hast es trotzdem gemacht. Was hast du denn im richtigen Leben gemacht? Das hast du ja nicht hauptberuflich gemacht. Was war?
Im richtigen Leben war ich in der Gastronomie. Ich habe mehrere Ausbildungen, aber das war eine Ausbildung als Kellner und ich habe damals in der Stadtmauer gearbeitet.
In der Stadtmauer, in der Kneipe?
Da habe ich als Kellner gearbeitet.
Du konntest praktisch den Rausschmeißer gleichzeitig mitspielen, wenn es Ärger gab?
War zu dem Zeitpunkt nicht, kein Thema. Das war kein Thema.
Dein Freundeskreis, dein Kollegenkreis, wussten die das?
Ganz wenige. Also das habe ich auch nicht publik gemacht. Weil, wie gesagt, das war nicht erwünscht. Man weiß nicht, wie es kommt. Aber irgendwann ist es dann doch nach einem knappen Jahr offenbar geworden, 88, wo dann, wir hatten noch so einen Spezialisten hier in Erfurt, der hat die Staatssicherheit trainiert. Der hieß Alberto, das war ein Kubaner. Und der hatte dann einen Motorradunfall. Und dann haben die gesagt, hier, der Levi Tang, der muss uns trainieren. Und dann haben die Bullen gesagt, nee, der gehört uns, den kriegt ihr nicht, dann kriegt das hin und her.
Moment, also der Kubaner hat die Staatssicherheit trainiert im Kampfsport, ja. Ist mit einem Motorradunfall ums Leben gekommen?
Nein, er hat sein Bein verloren und ist dann wieder nach Hause.
Er hat ein Bein verloren, ja. Auch schlimm. Ja. So, und dann hat dein Lehrer hat die Polizei trainiert?
Schwembach. Am Schwembach haben wir trainiert. Da waren, wie gesagt, alles die Kripo-Leute da von allen Fächern und die Militärstaatsanwälte und so.
Und offiziell wurden die trainiert?
Offiziell wurden die trainiert dort. Ja, die waren wahrscheinlich was Besseres.
Wie hieß der Lehrer? Hieß der also dein Lehrer, dein Vater, der Trainingsvater? Oder wie würdest du den nennen? Wie heißt der?
Mein Meister ist das.
Meister, ja.
Das ist mein Meister. Und der heißt Levi Tang.
Und Levi Tang, und dann kam die Stasi und sagte, wir wollen den Levi Tang haben. Und die Polizei hat gesagt, nee, kriegt er nicht.
Genau, so ist das. Und da hat dann gesagt, also ich kann mich nicht zerteilen, ich habe einen Assistenten, damit hat er mich gemeint. Und der könnte, wenn ich keine Zeit habe, das Training übernehmen und dann könnten wir uns abwechseln. Und so ist das dann auch gekommen. Da gab es erst riesig Theater, weil sie das nicht wollten. Ich war ja Zivilist und ich hätte ja dann in oben am Bindersleben, da hatten die so eine schöne Halle gehabt, die Staatssicherheit, dort wo die trainiert haben und da kamen sie nur mit Pass rein. Also da waren Schlagbaum und so. Ich meine, bei der Polizei hier am Schwembach war das auch mit Schlagbaum und so, aber die kannten mich dann, wenn er mal krank war oder so und ich mal das Training übernommen habe.
Und schwupps, bist du von der Illegalität heimlich trainiert, bist du praktisch durch die Staatssicherheit, haben gesagt, den wollen wir trainieren. Wenn du das jetzt noch manchmal erzählst oder mir erzählst, kannst du es da selber noch glauben?
Ja, es hat sich einfach so entwickelt. Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht forciert. Keiner von uns hat das forciert. Und das war auch eigentlich gar nicht unsere Intention. Ja, wir wollten einfach nur unser Ding für uns machen. Und wir hatten uns ja dann auch mittlerweile sehr gut befreundet. Trotzdem war immer noch der Meisterabstand da. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das wird hier in Europa nicht verstanden. Man muss seinem Meister Respekt zollen beim Training und wenn der dir eine Ohrfeige gibt, dann ist das halt so. Dann hast du was falsch gemacht. Aber sobald war es immer so, nach dem Training musste ich dann noch bleiben, dann hat er Essen gemacht und dann haben wir gegessen. Das heißt, ich bin dann meistens so 22 Uhr, 23 Uhr von dem wieder weg, abends, jeden Tag.
Jeden Tag und dein Privatleben?
Das ging dann in die Brüche.
Beziehung, Ehe, hat es das gekostet?
Ich habe nicht lange mitgemacht, nee. Am Anfang hat es noch, ignoriert, da war es ja egal. So. Das war ja eigentlich auch schon egal. Beim, Kraftsport, wenn wir mal zum Training, zu Wettkämpfen gefahren sind oder so, das hat sich nicht so weit interessiert. Also wir haben uns dann auseinandergelebt und deswegen habe ich das auch für mich nicht so schlimm empfunden, eben bei ihm mit Armbrot zu essen. Und dann bin ich eben heimgegangen und früh wieder auf Arbeit oder vormittags.
Ja, also als Kellner praktisch. Dann hast du, das ist ja, das war dann 88, 89, hast du die Stasi ausgebildet. Was waren das für Typen? Wie war das? Also da, das durfte ja auch keiner von wissen, oder?
Nee, deswegen war das ja das so, dass die das nicht wollten. Ne? Und das hat dann so ein General dann entschieden und hat gesagt, nee, dann soll es so sein. Und dann waren auch immer so bei der Polizei, wenn Versammlung und so war, dann hieß es erst immer, wir sprechen da über Dienstsachen, da kann der da nicht dabei sein und so. Und ich sage, interessiert mich auch nicht. Entweder ihr ladet mich davor ein oder danach, das ist mir völlig egal. Ich will mit dem Kram nichts zu tun haben. Und zum Schluss war es so, dass ich von Anfang bis Ende trotzdem da gesessen habe und das alles mir mit angehören musste, den ganzen Kram da. Also das war ganz schön tricky manchmal, sage ich. Gell?
Hast du mal deine Stasi-Akte gelesen?
Habe ich, ja.
Was stand da was drüber drin?
Ja, einige Sachen. Ja. Ich war sogar vorgesehen für die Leuchtenburg, sage ich mal.
Was ist das?
Das ist bei Jena, so eine Jena-Kala, so eine Burg. Da wollten sie die sogenannten Dissidenten reinstecken, so, die nicht so konform waren mit der ganzen...
Warst du als Insasse vorgesehen oder als Aufpasser?
Als Insasse.
Wieso? Wenn du die Stasi ausgebildet hast?
Das ist eben das, was ich alles nicht so verstehe.
Du wurdest als Dissident in der Akte gehandelt?
Ja, so ungefähr. Mich haben sie da irgendwo immer angezinkt. Arbeitskollegen von der Gastronomie und so.
Ach so. Also du hast praktisch privat oder nebenbei die Stasi ausgebildet?
Ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht weg, weil ich mit denen jede Woche zu tun hatte quasi. Und die kannten mich ja. Quasi. Ein paar Leute auch, Leute, die ein bisschen was zu sagen hatten, denke ich.
Gell. Ah, wie warst du politisch?
Nicht. Und deswegen haben die mich da wahrscheinlich in Ruhe gelassen, denke ich.
Wie warst du politisch drauf? Warst du in der Partei oder was?
Null. Ich habe das damals, das ist wieder eine ganz andere Sache. Mein Vater war damals in die Partei gegangen. Der war Lokführer und immer so wild gefahren, hieß das. Also das hieß, der musste immer Springer machen, wenn Urlauber waren, Kränke waren, da musste der von einem Fahrplan in den anderen springen und hatte keinen eigenen Fahrplan. Früher war es ja so, dass die Fahrpläne hätten, da hast du schon im Januar gewusst, dass du im Weihnachten zu Hause bist oder arbeiten musst. Und das gab es bei ihm nicht. Wir haben den also selten gesehen und dann ist er eben in die Partei gegangen und schwuppdiwupp war er in den Fahrplan drin.
Das war erstrebenswert, einen Fahrplan zu kommen.
Dann ist er schlimm krank geworden und dann haben die gesagt, ach, er soll sich im Bezirk anmelden und da habe ich gesagt, ihr habt doch wohl eine Macke. Ich sage, erst drückt er so hin und dann sage ich, zu mir braucht er nicht kommen, ich bin für euch nicht da. Ja, deswegen ist das alles so kontrovers eigentlich, dass die mich da so in Ruhe gelassen haben. Ich kann mir das nur so erklären, dass das durch den Sport gewesen ist, dass die im Nutzen und anders abgewegt haben gedacht, ach, da lassen wir ihn doch in Ruhe. Da ist eigentlich gar nicht so übel, sage ich mal. Ich weiß es nicht, ich kenne die Gespräche nicht.
Ja. Die vietnamesische Kultur, die asiatische Kultur, das hat dich ja offensichtlich sehr geprägt, hat wahrscheinlich das prägendste Ereignis in deinem Leben.
Ja, ist es so. Also ich habe mich auch so komplett umgestellt. Ich bin jetzt kein hundertprozentiger Buddhist, aber ich bin in dieser Richtung und ich handle auch danach. Aber ich fahre auch jetzt, ich treffe mich mit meinem Meister jetzt noch jedes Jahr. Ich wohne bei ihm offiziell und ich könnte dort auch so lange bleiben, wie ich will.
Der wohnt in Erfurt?
Der wohnt in Vietnam auf der Insel Phu Quoc.
Wo?
Phu Quoc heißt die Insel, die ist im Süden von Vietnam, eine Flugstunde von Saigon. Phu Quoc heißt die Insel.
Das heißt, der ist dann wieder 89?
Nee, 89 nicht. Der ist erst 2007 oder 2008 ist er weg.
Muss man nochmal erklären, die Vertragsarbeiter haben ja unter schwierigen Bedingungen gelebt, muss man sagen. Also es war schon
illegal dann hier zum Schluss. Und die haben auch kein, wie das jetzt unsere ganzen Freunde, die Pässe geschenkt kriegen, das war damals nicht bei den Vietnamesen, obwohl man sagen muss, das waren für mich die Leute, die du auf der Straße nie gesehen hast. Ihr wisst ja selber, und damals, wir hatten Algerier, wir hatten aus Afrika welche, das waren alles nur, ich sage mal, Leute, die Spinner waren und hier sich nicht benehmen konnten. Aber hast du einmal irgendwo was von den Vietnamesen nachts auf der Straße gesehen? Niemals. Die waren immer für sich. Die waren immer ruhig und bedeckt, haben ihre Arbeit gemacht. Und wenn ich mal so höre von Freunden, die in Umformtechnik und so gearbeitet, wo auch welche waren. Also die haben alle gesagt, die machen ihre Arbeit und gehen nach Hause und fertig. Also da.
Trotzdem hatten die sich nicht einfach, naja, die konnten ihre Kultur nicht so richtig ausleben, oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, konnten sie nicht, deswegen haben die auch sich mehr intern für sich um sich gekümmert. Gell? Also wie damals war es ja so, in der Berliner Straße hat sich keiner reingetraut, kein Ausländer, sage ich mal in Anführungszeichen, selbst die Polizei nicht, weil sie dann sich nicht sicher gefühlt haben, weil das war eine Community für sich, die war verschworen mit allen drum und dran.
Also die asiatische, vietnamesische Kultur hat dich geprägt. Du bist jetzt so was bedeutet das, so buddhistisch zu sein? Ist das eher, ist das ein Lebensstil? Ist das eine Weltanschauung? Oder wie würdest du das jemandem erklären, der davon keine Ahnung hat, wie ich zum Beispiel?
Ja, also ich würde das so sagen, dass diese Waage zwischen Leben und Leben lassen, jeden seine Meinung haben, muss akzeptabel sein, und ich sage immer, solange wie man keinen Dritten wehtut mit irgendwelchen Handeln, Tun, Gedanken und so weiter, ist alles legal. Mhm. Ja, aber wenn man zum Beispiel Dritte wehtut mit irgendwelchen Geschichten, dann ist das, wie zum Beispiel das Gang und Gäbe im Islam ist, leider Gottes, dann ist das nicht so.
Ja. Du hast ja auch Frust, Wut oder mal bist du mal sauer. Hilft dir dann diese Technik, der Kampfsport, das abzubauen, die Aggression oder die Wut?
Natürlich ist das so. Also das ist ja das, was der Vordergrund des Sportes ist. Der Vordergrund des Sportes ist ja nicht, sich rumzuprügeln oder irgendwelche Sachen zu können. Die Fähigkeiten, die man entwickelt im Laufe der Jahre, Atemtechnik, Bewegungstechniken, alles solche Sachen, das ist ja alles das, was du mit deinem Körper, Geist und Seele in Einklang bringst. Darum geht es bei den Asiaten, nicht um nur die Bewegung. Und deswegen ist das auch bei den Europäern alles so oberflächlich. Wenn du da zum Training gehst, stell dich mal in die Reihe und dann geht's. Und dann guck mal zu, was die anderen so machen, und dann versuch mal mitzumachen. So wird es in Europa gehandelt. Meine ersten Trainingsstunden waren 14 Tage lang nur da zu sitzen und zu atmen.
Ach, was? Meditativ?
Ja, nur zu atmen. Da habe ich erstmal das Atmen gelernt, wie man richtig atmet. Und das ist eben das Problem.
Jetzt hat uns Herr Bui Kaffee gebracht, vietnamesischen Kaffee. Da ist unten drunter, sehe ich gerade, da ist so gezuckerte Sahne.
Ja, das ist diese gezuckerte, gab es ja auch schon zu DDR-Zeiten, aber weil der Kaffee sehr gut. Ja, der Kaffee erstens sehr stark und sehr ölig ist, machen die Vietnamesen gern das Pendant Zucker rein, weil ohne dem schmeckt er ein bisschen bitter. Und das wird dann eben weggenommen und dann hat man den reinen Kaffeegeschmack. Das ist wie so ein Sahnebonbon, sag ich mal. Gell?
Ja, das stimmt, das ist wie Sahnebonbon. Mhm. Oh ja, das ist stark, du.
Ja, der ist stark, ja.
Kommen wir mal zu dem Lieblingsessen. Also hier ist ja an der Lache das Spezielle, hier brennt der Rost. Hier brennt fast jeden Tag der Rost. Ja. Bun Cha, das sind so kleine Klopse und Bauchspeck.
Bun Cha ist nur ein Überbegriff. Bun Cha kann man mit allem machen. Das ist wie bei uns, wie soll ich sagen.
Bun ist die Nudel?
Ja, Nudeln ist immer dabei. Das ist die einzige Komponente, die stimmig ist, und Gemüse. Ja. Aber das kann verschiedene Sorten Fleisch sein. Das muss nicht Klipschen sein. Das muss auch kein Schweinebauch sein. Das kann.
Aber hier ist es so. Aber hier ist es so, ne? Da brennt der Rost und man kriegt das manchmal frisch vom Rost. Ist klasse, ne?
Also er kocht ja Stil Nordvietnamin. Er kommt ja aus Nordvietnam.
Herr Bui.
Herr Bui, ja. Der Hung.
Ach, der Vorname ist?
Vorname Hung. Die Suppe heißt nur eine Bui, ist die Familienname, und deswegen
Fa Bui,
das ist die Suppe Bui. Das ist so. Er kommt aus dem Norden und er kocht typisch Nord. Süd ist auch nicht so meine, weil Süd ist schon so ein bisschen amerikanisch leicht angehauchtes Geschichte. Zum Beispiel, ich sag mal, die Frühlingsrolle. Die wird im Norden noch schön gemacht mit wie wir sagen jetzt, gehacktes, dann Möhren, dann Zwiebel, Gewürze und noch ein bisschen andere Gemüse rein, und dann wird das in Reispapier. Das wird feucht gemacht, dann wird es in Reispapier gewickelt und dann wird das gebraten. In Südvietnam ist diese Rolle wie so ein Bierteig gemacht. Da wird das dann.
So frittiert?
Ja,
Ah, nicht.
Also mein Ding ist nicht, also das ist, so gibt es da auch Unterschied. Und er kocht hier typisch Norden. Deswegen ist auch dieses Schweinebauch, man muss eben sagen, der Norden ist auch das ärmere Teil von Vietnam gewesen, auch früher und auch heute sieht man noch Unterschiede. Und dann ist Schweinebauch eben das, was
preiswerter ist.
Gell? Und wenn das richtig gut gemacht ist, wisst ihr ja selber, schmeckt das.
Ja, das mal. Also, ich komme ja, weil ich die Fahr, sogar Fabo in den verschiedenen Varianten, also die Rindfleischsuppe, Faga ist jetzt Huhn, Bumbo Nambo ist für den Sommer ganz gut, ne, weil er so leicht ist. Also, das ist die vietnamesische Küche ist doch so vielfältig und
krank. Ja, das ist eben das. Das hat auch mit der Herstellungsweise zu tun. Es wird eben nichts zerkocht. Wie bei uns. Das Einzige, was zerkocht wird, sind die Schweinefüße unten. Die kochen den ganzen Tag, bis das richtig Gelee wird.
Ja, richtig. Also das ist ja das, was meinst du, in der Kosmetik sagt man ja hier Kollagen und so. Das ist im Grunde eine Schönheitssuppe. Ach, deswegen siehst du so gut aus, jetzt verstehe ich. Jetzt alles klar. Mittwoch ist ja der Bun Bo Hui-Tag. Ne? Es gibt, an einem Tag gibt es eben dieses Schwein mit den Schweinefüßen, Bun Bo Hui. Ja. Dann gibt es mal Ente und Bun Cha und Fisch gibt es auch. Jetzt können wir hier ewig weiter quatschen, Lilith, aber ich habe jetzt langsam Hunger, oder?
Ja, wir können dann mal was essen. Ja,
was isst du heute?
Ich esse heute Pho Bo.
Fabo, also Fa, muss man sagen, ist die Nudel, die Reisbandnudel und Bo ist Rind. Ne? Und isst du es eher roh, zerkocht oder wie hast du es gern?
Also ich esse es gern so, wie er es macht. Es wird in ganz dünne Scheiben geschnitten und wird dann gekocht, woraus auch diese Brühe wird, die dann zusetzt. Und das ist auch in Vietnam ganz typisch. Man kann sogar auf die kleinsten Bude gehen, die an der Straße ist. Du isst Pho Bo mit Rinderbrühe, du isst Pho Ga mit Hühnerbrühe und du isst Fisch mit Fischbrühe. Und nicht wie hier, dass eine Soße für alles ist. Das gibt es dort nicht. Die machen sich diese Arbeit. Und wie gesagt, alles auch dort trifft sich erst in der Suppenschüssel und dann kriegst du es hingestellt.
Das war sicher das letzte Gespräch. Noch eine Lebensweisheit zum Schluss. Was hat dir für dein Leben, die vietnamesische Community, das buddhistische, für dich gebracht, was du anderen auch mit auf den Weg geben könntest?
Ja, das muss jeder für sich selber rausfinden. Aber für mich ist es so, dass ich wahrscheinlich ohne dem nicht alles so gut überlebt hätte.
Danke dir, Detlef. Und guten Appetit. Lass uns essen.
Danke, ebenso. Danke.